Freitag, 7. November 2025, 16.45 Uhr am Nachmittag. Ein Mann taumelt aus einem Einfamilienhaus in einem kleinen Dorf bei Schladen im Landkreis Wolfenbüttel. Sein Gesicht ist schwer verletzt, wie auch sein Oberkörper. Nachbarn leisten erste Hilfe. Wenige Minuten später stehen Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen in der Straße. Die Einsatzkräfte tragen Atemschutzmasken. Niemand weiß zunächst genau, was in dem Haus passiert ist. Bis allen klar wird, es handelt sich hierbei um einen Mordversuch. Denn das Opfer wurde mit hochkonzentrierter Säure übergossen.
Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Und damit herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Wir sprechen heute über einen aktuellen Fall, bei dem vor kurzem erst das Urteil ausgesprochen wurde, und zwar über den Säureangriff im Landkreis Wolfenbüttel. Der Mann hat nur schwer verletzt überlebt, hat sein Augenlicht verloren. Und vor Gericht hat sich vor allem die Frage gestellt, war das jetzt ein Unfall oder war das eine vorsätzliche Tat? Darüber spreche ich heute mit unserem Kriminalreporter Erik Westermann. Hi Erik.
Hallo Stine.
An der Stelle möchte ich dir einmal gratulieren, weil Erik hat einen der renommiertesten Journalistenpreise Deutschlands gewonnen, und zwar den Sternpreis in der Kategorie Lokales für seine Recherche und sein Dossier zu dem Justizirrtum rund um den Horrormissbrauch von Goslar. Horrormissbrauch in Anführungszeichen, weil sich das letztlich als erfundene Geschichte herausgestellt hat. Und du hast recherchiert und in 10 Kapiteln dein Dossier geschrieben. Es nennt sich Im Bann des Opfers, Anatomie eines Justizskandals. Anatomie eines Justizversagens, so. Natürlich könnt ihr das alles nachlesen auf braunschweigerzeitung.de. Wir verlinken das auch nochmal in der Folgenschreibung. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Zu dem Fall gibt es auch noch 3 Podcast-Folgen, die man sich anhören kann. Das sind die Episoden 76 bis 78 und heißen Der Fall Josephine R. Also könnt ihr euch, wenn ihr euch für den Fall interessiert, gerne nochmal anhören. Gut, zurück zu dem jetzigen Fall, über den wir heute sprechen. Wer ist denn das Opfer in diesem Fall? Was kannst du uns über Frederik erzählen?
Also Frederik ist ein junger Mann, 32 Jahre alt, war Pflegedienstleiter in einer Einrichtung in der Nähe von Schladen. Vater zweier Kinder, zusammen mit der Frau, über die wir heute noch etwas ausführlicher reden werden, Vivian. Und wird geschildert als Familienmensch, als fröhlicher, lebenslustiger Mann, der Fußball gespielt hat, der sehr, ja, herzlich gewesen sein soll, lustig. Also jeder, mit dem ich geredet habe, hatte nur Positives über ihn zu berichten. Ganz unterschiedliche Menschen auch. Und ein Mensch, der aber nach diesem Tag quasi nicht mehr derselbe gewesen ist.
Zu dem Zeitpunkt der Tat lebte er auch in Trennung mit seiner, du hast es eben schon erwähnt, mit seiner Frau Vivian.
Ja.
Wie lange kriselte das denn schon bei den beiden?
Also es soll schon länger gekriselt haben. Etwas mehr als ein gutes Jahr davor sollen die beiden sich getrennt haben. Frederik sagt, er sei ausgezogen, er habe sich getrennt und wollte dann später auch die Scheidung einreichen. Hat das wohl auch getan, so hat er das berichtet. Und es gehen jetzt so ein bisschen die Schilderungen auseinander darüber, von wem das ausging, wie gut das beide Seiten aufgenommen haben. Die Geschichte von Frederik ist aber gewesen, ich bin derjenige, der sich hier getrennt hat. Er hatte auch eine neue Partnerin dann gefunden danach, bei der er gelebt hat. Und Vivian, seine Frau, ist zusammen mit den beiden Kindern in diesem Haus, was die beide gekauft hatten, zurückgeblieben.
Und das ist deshalb auch wichtig, dass die beiden in Trennung gelebt haben, weil seine noch Ehefrau Vivian sich später dann vor Gericht behaupten muss, und zwar wegen versuchten Mordes. Das ist ein sehr seltener Fall, wo wir mal eine Frau haben, die als Täterin agiert hat.
Genau, und dann auch noch bei einem Gewaltverbrechen. Wobei man sagen muss, dass es hier, das hatte dann später auch ein Psychiater nochmal geäußert, schon ähnlich ist wie in anderen Fällen, dass Frauen, wenn sie solche Taten begehen, eher, sag ich mal, so Distanz Verbrechen verüben, also sei es jetzt mit Gift zum Beispiel oder in diesem Fall jetzt auch nicht direkte körperliche Gewalt, also nicht so, dass sie ihm mit dem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen hätte oder so, sondern das sollte eben diese 96-prozentige Ameisensäure gewesen sein, die sie ihm über das Gesicht geschüttet hat. So haben es die Richter später festgestellt.
Genau, das ist am 7. November passiert. Was kannst du uns über den Tag berichten? Was ist da vorgefallen?
Es ist an dem Tag so gewesen, dass Frederik, aus dessen Perspektive ich das jetzt erstmal schildere, ja, man könnte natürlich auch die entgegengesetzte einnehmen.
Dazu kommen wir später noch.
Genau, aber aus guten Gründen tun wir das nicht. Er war zu Besuch bei seiner Frau, wie so, das soll regelmäßig der Fall gewesen sein, um seine Kinder zu sehen, mit denen zu spielen und so auch an diesem Tag. Und Frederik soll dann in den Keller gegangen sein, um dort einen Kindersitz zu reparieren.
Worum sie ihn auch gebeten hat, richtig?
So sagte er es, seine Frau habe ihn darum gebeten. Auch da behauptet sie was anderes. An diesem Tag soll es dann so gewesen sein, dass er da im Keller hockte, vor diesem Kindersitz, da rumgeschraubt hat. Man hat dann später auch noch einen Akkuschrauber da liegen sehen, als die Polizei kam. Dann soll es so gewesen sein, dass sich, er hat das quasi so aus den Augenwinkeln gesehen, seine Frau genähert hat und er relativ schnell eine große Menge Flüssigkeit erstmal so ins Gesicht bekommen hat. Er wusste im ersten Moment nicht, was es ist, hat aber gleich gemerkt, große Schmerzen, er konnte nicht mehr richtig sehen und ist dann panisch aus dem Keller gerannt, wollte ins Badezimmer, um sich da die Augen auszuwaschen, so hat er das geschildert und seine Frau soll ihm hinterhergerannt sein und habe verhindert, dass er sich selber ja reinigt, diese Flüssigkeit abwäscht. Und kurz danach ist er dann aus dem Haus geflüchtet.
Sie hätte aber auch gesagt, sie hat den Notruf gewählt, richtig?
Ja, sie hat tatsächlich den Notruf gewählt. Er wurde auch angehört im Prozess relativ schnell nach dem ganzen Vorfall. Da ist jetzt ein bisschen die Frage, warum hat sie das gemacht? Die Richter haben später gesagt, sie wollte damit auf die veränderte Situation reagieren und den Tatverdacht von sich ablenken, also eine Verdeckungshandlung. Sie selbst hat das natürlich als Argument für sich ins Feld geführt, dass sie doch gleich versucht hat, Hilfe zu rufen. Aber dieser Notruf, der ist auch ein bisschen eigentümlich gewesen. Also ich habe ja erzählt, da wurde abgespielt. Ich hatte mir damals notiert, was da gesagt worden ist. Als erstes, wir haben Zeug ins Gesicht bekommen, keine Ahnung. Was für ein Zeug, das weiß ich nicht. Ach ja, mein Mann Frederik hat die gleichen Symptome wie ich. Und später sagt sie dann, ich war das nicht. Sag mal, Äußerungen, die ihr später vorgehalten worden sind von den Richtern, weil es doch ein bisschen eigentümlich ist. Mhm. Also sie sprach dann nämlich kurz danach schon von ganz anderen Dingen. Also sie hat, nachdem die Rettungskräfte kamen, so als sie einem Sanitäter erzählt haben, nee, hier, das war mein Mann, der hat mir Säure ins Gesicht geschüttet. Dann war auch schon von Ameisensäure die Rede. Also alles sehr widersprüchlich, muss man sagen. Und genauso hat sie es dann auch im Krankenhaus erzählt, weil auch sie leichte Verletzungen erlitten hat dabei. Das war mein Mann. Zwischendurch war es nochmal ein Unbekannter, der irgendwie im Keller war. Also insgesamt gab es am Ende 6 verschiedene Schilderungen des Hergangs alleine von ihr.
Okay.
Und die neueste und die überraschendste war dann die Variante, die sie im Prozess erzählt hat. Davon hatte sie nämlich vorher noch nie was gesagt, dass es so eine Art Unfall gewesen sein soll. Dass er mit dieser Säure, also dieser hochkonzentrierten Ameisensäure, an dem Sitz irgendwas hätte reinigen wollen. Und dann hätte er sie bedroht, weil sie schildert ihn als eine Art Tyrann, unter dem sie schon ganz lange gelitten hat. Und sie beschreibt Gewalt, Erfahrung und all solche Dinge. Für die ist, und das muss man an dieser Stelle einfach mal deutlich sagen, überhaupt keine Anzeichen gibt, dass das wirklich stattgefunden hat. Naja, und im Zuge dieser Auseinandersetzung soll er dann irgendwie so halb drohend mit dieser Ameisensäure ihr gegenüber aufgetreten sein. Und um das abzuwehren, soll sie quasi mit der Hand dagegen gegangen sein. Und dann schwappte das alles über und soll sich über ihn hauptsächlich ergossen haben.
Also 2 sehr verschiedene Versionen. Einmal, weil es ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, Ameisensäure. Kannst du uns erzählen, was Ameisensäure überhaupt ist
ja.
und wofür es verwendet wird eigentlich?
Also eigentlich wird es zu ganz unterschiedlichen Sachen verwendet. Unter anderem benutzen Imker das, um so einen Schädling, die Varroa-Milbe, abzutöten und ihre Bienenvölker zu schützen. Aber es wird auch zu Reinigungszwecken eingesetzt, es ist in Reinigungsmitteln enthalten, wird in der Industrie verwendet. Es gibt auf jeden Fall einen ellenlangen Hinweiszettel zu den Gefahren, gerade in der Konzentration 96%. Wird das mal außerhalb der Industrie, glaube ich, auch so gut wie nicht verwendet. Und es ist eine frei verkäufliche Säure. Das ist nochmal besonders wichtig an dieser Stelle auch vielleicht, weil Vivian hat vorher bei einem großen Internetversandhaus tatsächlich auch nochmal Ameisensäure bestellt gehabt und behauptete dann später, dass er für ihren Vater gewesen, der Imker ist.
Stimmte das, dass er Imker war?
Ja, Imker scheint er gewesen zu sein. Okay. Nur hat er selber ausgesagt, dass er mit einer Säure in der Konzentration nichts hätte anfangen können, weil ihm das zu gefährlich gewesen wäre, die einzusetzen. Also es gab dann auch noch andere Varianten, wie dass das zur Reinigung im Haushalt eingesetzt worden sein soll. Und ja, also festzuhalten ist, sie kannte sich mit Ameisensäure aus. Sie hatte schon mal welche gekauft, sie hatte sich mehrfach im Internet informiert über Ameisensäure und die Auswirkungen und zuletzt dann auch an den beiden Tagen, bevor diese Tat sich zugetragen hat. All das hat man dann später gegen sie ausgelegt.
Jetzt ist die Ausgangslage, er schwer verletzt, hat die Säure ins Gesicht bekommen über den Oberkörper, läuft auf die Straße, sie auch mit Verletzungen noch im Haus. Dann treffen die Einsatzkräfte ein, wie geht's dann weiter?
Ja, er schafft es wohl noch mit letzter Kraft beziehungsweise letztem Augenlicht, weil er kann kaum noch was sehen, so hat er das geschildert, seine neue Lebensgefährtin anzurufen, die mit ihrem Vater dann auch kurze Zeit später am Tatort eintrifft vor dem Haus und auch die Schwester des Verletzten, meine ich, war da, alle sehr aufgebracht, weil die Frauen später sagten, sie hätten böse Ahnungen gehabt, dass Vivian ihm irgendwas antut. Schon länger. Sie hatten Erfahrungen mit ihr gemacht, die sie haben befürchten lassen, dass da Dinge passieren. Also soll nicht immer die Wahrheit gesagt haben, soll manipulativ gewesen sein, falsche Accounts in sozialen Netzwerken angelegt haben, um da irgendwelche Behauptungen in die Welt zu setzen über ihn. Das kam denen alles sehr komisch vor und jetzt sahen sie sich quasi in ihren Befürchtungen bestätigt. Und es gab dann erstmal so eine Art Tumult auch vor dem Haus. Vivian soll dann in die Tür getreten sein, mit denen geredet haben und der hat dann seiner Lebensgefährtin scheinbar angeboten, ihr doch, also in dieser Ausnahmesituation, die das da war, ob sie sich nicht quasi Videos angucken wolle, die belegen würden, dass er ja seiner neuen Partnerin untreu gewesen sei. Also ziemlich abstrus, da ist jemand schwer verletzt und sie hat, so hat das der Richter später auch gesagt, quasi nichts Besseres zu tun, als dann sowas da abzuziehen. In dieser Szene vor dem Haus meinen die Zeugen dann auch gesehen zu haben, also Vivian kam dann, da soll zweimal zur Tür gekommen sein, einmal unverletzt, ganz am Anfang, also keine Verletzung im Gesicht. Später soll sie dann leichte Verletzungen im Gesicht gehabt haben. Da war dann die erste Vermutung, hat sie sich diese Verletzung vielleicht selbst zugefügt. Also nachträglich, um von sich abzulenken.
Weißt du, was die Kinder von der ganzen Szenerie mitbekommen haben? Die müssen ja noch sehr jung gewesen sein. Also ja. Frederik ist zu dem Tatzeitpunkt 32 Jahre alt, glaube ich, ne? Und Vivian 26.
Ja. Genau, also die Kinder sind, also genau wie alt sie sind, sagen wir nicht mit Bedacht, dass weil Kinder in solchen Situationen nochmal zusätzlichen Schutz genießen sollen, sind auf jeden Fall sehr jung gewesen beide und sollen sich im Nebenraum des Kellers aufgehalten haben. Also direkte Zeugen waren sie scheinbar nicht. Sie haben aber was davon mitbekommen, weil später das eine Kind gesagt haben soll, irgendwas mit, dass es gebrannt habe. Und das hörte sich ein bisschen so an, als wenn man den Kindern später vielleicht durch die Mutter beziehungsweise ihren Vater, den Schwiegervater, versucht hat, etwas einzureden. Das ist so eine Vermutung gewesen. Ne? Also einen Hergang zu schildern, den es so nicht gegeben hat und die Schuld so ein bisschen dem Frederik zuzuschieben für diese ganze Sache. Das war eine Mutmaßung, die im Raum stand.
Frederik wurde ja wirklich schwer verletzt. Er kam dann auch in eine Spezialklinik. Wie lebensbedrohlich war die Situation für ihn?
Ja, also potenziell lebensbedrohlich. Das ist wohl so gewesen, dass seine Lunge dann kollabiert ist. Also am schwersten waren die Verletzungen jetzt nicht direkt auf der Haut. Die waren auch schwer. Also entsprach dann Verätzungen, ich meine, dritten Grades. Also wirklich schon sehr starke Verletzungen. Die Augenlider hatten sich aufgelöst durch die Säure. Ja, um das mal so ein bisschen plastischer zu machen. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das natürlich schon auch alles, sehr, sehr schwerwiegende Sachen sind. Aber am schlimmsten waren die Dämpfe wohl, die Dämpfe durch die Säure, die seine Atemwege verätzt haben. Und später dann, im Laufe der Behandlung, ist die Lunge kollabiert. Er war auf der Intensivstation, er lag im künstlichen Koma für, ich glaube, 5 Tage und musste beatmet werden. Also das war schon alles sehr heftig. Und es sind auch größere Flächen seiner Haut eben verätzt worden, waren Hauttransplantationen, mehrere nötig. Ich glaube, also Stand Ende des Prozesses waren es 13 Operation alleine an den Augen, wenn man versucht hat, sein Augenlicht zu erhalten, und mehrere Hauttransplantationen auch noch, also knapp 20 Operationen mit zum Teil 7 Stunden Dauer. Also es ist wohl so gewesen, dass er dann quasi immer so eine Art Notfallkoffer dabei hatte, weil das sein konnte, wenn er zur Kontrolle im Krankenhaus dann später war, dass immer nochmal eine Not-OP wieder einfach nötig gewesen sein konnte. Und es ist dann so, also die Sperrwesen zufolge, der hat sein Augenlicht bis heute nicht wieder, und es ist auch mehr als unwahrscheinlich, dass das noch wieder kommt.
Er kann nur noch hell und dunkel unterscheiden, aber
im Prinzip dauerhaft erblendet, ja.
Im April 2026 ist dann der Prozess gestartet vor dem Landgericht Braunschweig. 7 Verhandlungstage waren angesetzt. Wie lautete denn die Anklage gegen Vivien?
Das war versuchter Mord und schwere Körperverletzung. Also schwere Körperverletzung ist dann eine dauerhafte Schädigung, also der Verlust eines Auges zum Beispiel, des Augenlichtes. Das waren die Anklagevorwürfe gegen sie.
Und 2 Mordmerkmale wurden vermutet, einmal die Heimtücke und auch die Habgier.
Ja, genau. Das waren die 2, die aus Sicht der Staatsanwaltschaft auch am Ende der Beweisaufnahme sich bewahrheitet hatten.
Weil, was war denn laut Staatsanwaltschaft das Motiv von ihr für die Tat?
Ja, also die Staatsanwaltschaft hat ihr unterstellt, dass sie diesen Mord aus Habgier begehen wollte, dass sie ihn geplant hat. Wie kam man dazu? Grundlage war, dass einige Monate vor der Tat eine Lebensversicherung, eine Risikolebensversicherung auf den Namen von Frederik abgeschlossen wurde. Und im Todesfall hätte das 400.000 Euro bedeutet für Vivien, für seine Frau. Die war als Begünstigte eingetragen. Also schon nach der Trennung soll das so gemacht worden sein. Und am Anfang ging man davon aus, dass sie das ganz bewusst inszeniert und geplant hat, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon, also Monate vorher, schon den Plan gefasst haben soll, ihn zu töten. Das hat sich am Ende aus Sicht der Richter dann nicht eindeutig beweisen lassen. Aber so war es zumindest mal angeklagt. Und die Heimtücke, ergibt sich daraus, dass er nichts ahnte, arg und wehrlos, ist da die Formulierung, war in dem Moment, als er da hockte vor diesem Sitz und diese Säure ins Gesicht bekommen hat, und potenziell lebensbedrohlich war es auch.
Spielte die bevorstehende Scheidung eine Rolle auch in ihrem Tatmotiv?
Ja, das war auch der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dass kurz, also 2 Wochen vor der Tat, soll Frederik eröffnet haben, dass er sich scheiden lassen möchte. Und dass das dann quasi nochmal so den letzten Ausschlag gegeben hat dafür, dass sie das jetzt zeitnah ausführen will, diese Tat. Auch das haben die Richter am Ende nicht eindeutig feststellen können. Man kann so ein bisschen sagen, das Urteil, da haben die sich eher versucht, sagen wir mal, auf der sicheren Seite zu bewegen. Es gibt Spekulationen und auch begründete in andere Richtungen noch, aber ja, am Ende muss man sich auf das konzentrieren, was sich klar beweisen lässt.
Du hast ja eben schon so ein bisschen erzählt, dass Vivien vor Gericht dann auch eine sehr andere Version darstellt von diesem ganzen Tag, was da passiert ist, von der Tat. Da ist eher die Rede von einem Unfall. 6 verschiedene Versionen hast du erzählt. Wie war das im Prozess? Was hat sie da alles berichtet? Und hat sie konsequent alles abgestritten, was gesagt wurde?
Ja, also sie hat abgestritten, dass es Absicht gewesen ist, dass es Vorsatz gab, was sie ihn umbringen wollte. Das ist alles aus ihrer Sicht totaler Quatsch gewesen. So hat sie das dargestellt. Und es war ein, sie hat sich sehr ungewöhnlich verhalten vor Gericht. Sie hat erstmal, es ist ja so, dass ein Angeklagter ganz am Anfang des Prozesses das Recht hat, sich zu erklären. Muss er nicht, er kann auch schweigen, aber sie hat von Anfang an geredet und zwar sehr, sehr viel. Ich glaube, aus Sicht ihrer Verteidigerin wäre es besser gewesen, sie hätte ein bisschen weniger gesprochen.
Bisschen zu viel geredet.
Ja. Das fing dann gleich damit an, dass sie minutenlang zu Beginn schon nicht über die Tat redete, sondern erstmal über die ellenlange Vorgeschichte aus ihrer Sicht. Ja. Und sie kam dann erst auf Aufforderung des Richters irgendwann zur Tat, ja, zu dem, was sich da ereignet haben soll. Das hat man eigentlich so auch nicht besonders häufig. Also sie hatte ein großes Mitteilungsbedürfnis, was das anging. Und man konnte so den Eindruck haben, dass sie sehr stark darauf fixiert war, einen ganz bestimmten Eindruck von sich zu vermitteln, und zwar als armes Opfer eines Haustyrannen, eines gewalttätigen Mannes. Das war in seinem Belastungseifer ihm gegenüber dann allerdings so übertrieben, auch aus Sicht der Richter, dass das eigentlich niemand richtig ernst zu nehmen schien. Aber es ist natürlich fatal, wenn sowas geäußert wird. Ne? Also Angeklagter hat natürlich dann das Recht, sowas zu erzählen. Es war ja auch niemand dabei. Da steht Aussage gegen Aussage. Dann nicht nur zur konkreten Tat, sondern auch zur Vorgeschichte. Aber es gab halt einfach keine Hinweise darauf, dass irgendwas davon stimmt. Im Gegenteil, es ist dann so gewesen, dass im Laufe der Zeit immer klarer wurde, dass sie nicht unbedingt die Wahrheit gesagt hat über manche Aspekte. Und das lässt dann auch Rückschlüsse vielleicht auf andere Äußerungen zu.
Wie hat sie ihre eigenen Verletzungen, die sie hatte, an dem Tag erklärt? Das war auch etwas widersprüchlich alles.
Ja, das war auch etwas widersprüchlich. Also erst hat sie hat ja unter anderem behauptet, dass er sie angegriffen haben soll. Dann zum Schluss hatten wir diese Unfallvariante, wo sie sagte, dass dann Spritzer auch sie getroffen hätten bei ihrem Abwehrversuch, weil er wieder so aggressiv gewesen sei. Ja, und die Staatsanwaltschaft hatte zwischendurch aber auch die begründete Vermutung, dass sie, weil sie ja wesentlich leichtere Verletzungen hatte, also das ist genau erklärt worden von der Rechtsmedizinerin nochmal, das waren im Prinzip nur so kleine punktförmige Verletzungen, vor allem im Gesicht, und ihre Augen müssen geschlossen gewesen sein. Sie hat sich also quasi selber geschützt und sie hatte auch an der rechten Hand, hatte sie gar keine Säureverletzung. Das wird nochmal wichtig und nochmal interessant, weil man nämlich auch noch einen Handschuh gefunden hat, einen Gartenhandschuh, einen pinker Gartenhandschuh. In ihrer DNA außen so der Säurespritzer, und den vermutet man, hat sie angehabt während der Ausführung der Tat. Aber ihre Verletzungen, das wollte ich nochmal zu Ende führen, sind leicht gewesen, vor allem im Gesicht, und die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass sie möglicherweise sich verdünnte Ameisensäure zur Verdeckung und um den Verdacht von sich abzulenken, dann selber ans Gesicht gesprüht hat.
Ja, aber du sagtest gerade schon, da sind einige sehr belastende Details aufgekommen. Ja. Unter anderem, das meintest du auch eben schon, sie hatte sich über die Ameisensäure vorher informiert. Dann kommen die DNA-Spuren dazu, an der Flasche auch, an dem Handschuh.
Ja, an dem Glasdeckel. Ja, an dem Glasdeckel der Ameisensäure hat man ihre DNA gefunden und sonst keine. Also diese Behauptung, dass er diese Flasche in der Hand hatte, die lässt sich halt nicht erhärten. Also ihre Geschichte krankt dann an der Stelle schon etwas.
Und sie hat sich auch vorher wohl über die Witwenrente schon informiert.
Ja, das ist, also wie aktiv sich darüber informiert hat, ist ein bisschen die Frage. Man hat in ihrem Internetsuchverlauf einen Link zu einer Seite zu diesem Thema gefunden.
Okay.
Aber ob sie die aktiv aufgerufen hat, das ist ein bisschen strittig. Aber es fällt natürlich schon auf, also würde ich jedenfalls sagen, es passt ins Bild, dass sie sich auch da informiert hat.
Du sagtest eben schon, es ging erstmal los im Prozess, dass sie minutenlang über ihren Mann hergezogen ist. Du hattest ein bisschen was auch in deinen Artikeln geschrieben, wie sie ihn beschrieben hat, als unzuverlässig, aufbrausend, als sexbesessen, verschwendungssüchtig. Also die hat gar kein gutes Haar irgendwie an ihm gelassen.
Nee, im Gegenteil. Also sie hat ihn durch den Dreck gezogen, so kam das an, und das ohne handfeste Belege.
Was haben Zeugen über die beiden ausgesagt? Du hast eben schon angedeutet, dass sie irgendwie manipuliert, lügt und so, wurde wohl schon ausgesagt, auch von Angehörigen.
Ja, genau. Das sind natürlich dann eher auch Angehörige von Seiten des Opfers gewesen, ja, die schon den Eindruck hatten, dass sie ja sehr durchtrieben ist, manipuliert. Ich hatte vorhin schon mal angedeutet, dass sie falsche Accounts im Internet angelegt haben soll, um da irgendwie Geschichten zu streuen. Es soll so gewesen sein, dass sie die Kinder ihm versucht hat vorzuenthalten, immer wieder kurzfristig Termine zu treffen abgesagt hat, weil die Kinder angeblich krank sind und solche Geschichten. Das Problem ist natürlich am Ende des Tages, das klingt, also vieles davon war sehr plausibel, aber es lässt sich nicht belegen. Bei vielen Sachen war jetzt einfach niemand anders dabei, aber die Aussagen sind über ihren Charakter sind nicht allzu positiv gewesen. Also sie hatte natürlich auch Leute, die für sie gesprochen haben, ihr Vater zum Beispiel. Aber am Ende ist dann das Bild auch durch die eigenen Äußerungen einer Frau entstanden, die versucht, sehr bewusst zu steuern, was man über sie denkt und dabei nicht unbedingt immer so wahnsinnig geschickt auch vorgegangen ist.
Frederik hat auch vor Gericht ausgesagt. Wie hast du seine Aussagen wahrgenommen? Auch über die Beziehung, über sie. Hat er auch so schlecht über sie geredet, wie sie über ihn?
Nee, im Gegenteil. Das haben die Richter am Ende auch nochmal festgestellt, dass sie das also eigentlich unglaublich fanden, wie wenig Belastungstendenz er hatte. Er hat nur ausgesagt, was passiert ist aus seiner Sicht. Und zwar von Anfang an gleichbleibend. Also während sie die verschiedensten Geschichten erzählt hat, hat er immer von Anfang an die gleiche Geschichte erzählt. Nämlich, ich habe da gehockt, ich habe nichts geahnt und auf einmal war da diese Säure und ich habe noch erkannt, meine Frau stand direkt vor mir mit eben Gefäß in der Hand. Das war seine Geschichte von Anfang bis Ende. Das hat seine Glaubwürdigkeit dann am Ende natürlich auch einfach nochmal gestärkt. Und das ist so gewesen, dass man fast ein bisschen den Eindruck gewinnen konnte, also zum einen wollte er gewisse Dinge gar nicht in die Öffentlichkeit zerren, also er wollte nicht schlecht über sie sprechen, was man am Ende ihm zugutehalten kann. Gleichzeitig hat er seine Situation und die Folgen natürlich recht deutlich gemacht. Ja, und es war ein Auftritt, also seine Aussage war doch sehr bewegend, weil also er wurde quasi reingeführt in den Saal. Er sieht ja so gut wie nichts mehr an der Hand seiner Lebensgefährtin. Und das war, ich möchte nicht sagen, ein gebrochener Mann. Das wäre, glaube ich, zu viel gesagt, aber ein schwer beeinträchtigter Mann, für den das Leben von einen Moment auf den anderen nicht mehr ist, wie es vorher war. Alles, was er gerne macht, gemacht hat, das kann er nicht mehr. Er sieht seine Kinder nicht aufwachsen, also zumindest nicht mehr mit den eigenen Augen und schwer gezeichnet. So würde ich das nennen. Auch von den psychischen Folgen, von den körperlichen ohnehin, mit noch weiteren Operationen, die da drohten, aus dem Beruf herausgerissen. Diese Arbeit wird er auch nicht wieder machen können, jedenfalls nicht in dieser Form vermutlich. Und dann immer noch auch mit dieser Angst, die da irgendwie greifbar war, zu was ist sie noch fähig? Was könnte sie noch machen? Und das ist dann im Laufe des Prozesses, hat sich das nochmal verstärkt, weil Dinge vorgefallen sind in der Untersuchungshaft, die diese Angst noch befeuert haben.
Weil es verschiedene Mitinsassinnen auch gab, die vor Gericht noch ausgesagt haben. Was haben die berichtet?
Ja, also es gab drei Zeugen aus der U-Haft, die da mit Vivian F. gesessen haben, die über sie geredet haben, die sich an die Vollzugsbeamten, die Wachtmeister im Gefängnis hatten, die sich gewendet und gesagt, die plant weiterhin den Tod ihres Ex-Manns oder ihres Noch-Ehemanns, wäre es ganz richtig. Und also sie soll, so haben das die Zeugen berichtet, versucht haben, da jemanden zu finden, der die Sache zu Ende bringt, ja, der verhindert, dass er vor Gericht aussagen kann gegen sie. Und wie konkret dieser Mordauftrag gewesen ist, das ließ sich am Ende aber nicht mehr feststellen. Denn die Zeugin, die da ausgesagt haben, die hatten nun selber nicht den allerbesten Leumund. Also da war eine mutmaßliche Betrügerin dabei. Da war eine Frau, die einen Mord verübt haben soll und dabei selber massiv manipuliert haben soll, auch die Öffentlichkeit versucht haben zu manipulieren. Das war ein Prozess in Göttingen, eine ganz schreckliche Geschichte. Und die letzte Zeugin, die hat nun Tatvorwürfe gegen sich, die auch eher erschreckend sind. Das geht dann in Richtung der Folter von Personen. Also den Frauen hat man jetzt nicht unbedingt guten Gewissens vollends glauben können, auch wenn manches darauf hindeutet, dass diese Geschichten zumindest in Teilen wahr sein könnten. Sehr ungewöhnlich aber auch das. Ne? Also man erfährt das während des Prozesses, die Angehörigen erfahren das. Da soll es irgendwie noch weitere Mordaufträge und Mordpläne gegeben haben. Die waren sehr beeindruckt davon, überall Kameras installiert, den Urlaub gecancelt, unter dem Eindruck dieser Angst.
Weil die Gefahr, glaube ich, auch nicht nur gegen ihn allein ging. Du hattest, glaube ich, in einem Bericht auch geschrieben, dass wohl auch Mordauftrag gegen ihn und seine neue Lebensgefährtin, dass das ein Thema war in der JVA.
Ja, also es soll genau über ihn hinausgegangen sein, in den Androhungen zumindest. Aber wie gesagt, wie konkret das war am Ende, konnte man es nicht klar beweisen. Zum Thema Manipulation ließe sich schon auch nochmal ein Beispiel nennen. Also es soll so gewesen sein, dass es in dem Trennungsjahr auch durchaus noch körperliche Kontakte gab. Und das hat sie versucht, die werden ja auch in dem Verfahren breitzutreten. Es ist nur so, dass man den Eindruck gewinnen konnte, dass diese Kontakte eher von ihr ausgingen. Ja, also sie hat dann in einem Fall sogar die Kamera mitlaufen lassen im Wohnzimmer. Sie hatte da Kameras installiert, also so im Prinzip ein Babyphone mit Kamera. Und darauf ist das dann am Ende zu sehen gewesen, wie sie quasi, so könnte man es jedenfalls verstehen, ihn dazu gebracht hat, das dann auch zuzulassen. Und sie hat aber hinterher dann natürlich einfach behauptet, er hat mich dazu gezwungen, das zu machen. Ne? Und so ist das an allen möglichen Stellen immer wieder gewesen. Also ein Vorgehen, was man als ja schon durchtrieben irgendwie gerissen vielleicht bezeichnen kann. Aber nicht so geschickt am Ende, dass es gefruchtet hätte.
Waren das dann die Aufnahmen, die sie der neuen Lebensgefährtin zeigen wollte? Im ja, Sinne genau. Von hier, dass ja. Er untreu war?
Ja, genau.
Du hast in einem deiner Artikel geschrieben zu dem Prozess, dass die Staatsanwältin Vivian durchtrieben, hinterlistig und berechnend genannt hat und die Tat hochkriminell geplant und organisiert. Du warst ja auch die ganze Zeit dabei beim Prozess. Wie hast du Vivian erlebt?
Also nach allem, was ich da gehört habe, würde ich diese Einschätzung, die die Staatsanwältin da geäußert hat, durchaus unterschreiben. Die Sache ist, man konnte am Ende vielleicht, jedenfalls aus Sicht der Richter, zu manchen Feststellungen dann nicht kommen. Und da gilt dann im Zweifel für die Angeklagte. Das ist richtig so. Auch wenn man, sag mal, bei diesem ganzen Verlauf und diesem ganzen Dreck, der da noch geworfen wurde und diesen Dingen schon auch irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Gefühl hatte bei dem, was dann ausgeurteilt worden ist. Aber also man ist ja gekommen zu einer Strafe von 12 Jahren wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung. Aber anders als die Staatsanwaltschaft das beantragt hat, hat man nicht die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das hätte, ne, und man ist nicht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe gekommen. Also etwas runter im Strafmaß und auch in den Feststellungen des Gerichts dann an einigen Stellen einfach ein bisschen zurückhaltender. Also es gab verschiedene Stimmen, die damit dann am Ende auch nicht glücklich waren. Also sowohl die Nebenklage, der Anwalt des Opfers, als auch die Staatsanwaltschaft haben überlegt, ob sie dann hinterher Revision einlegen sollen. Aber nach dem, was ich vom Gericht gehört habe, hat nur die Angeklagte am Ende Rechtsmittel eingelegt. Passt natürlich ein bisschen zum Verlauf des Prozesses am Ende.
Ja, das wollte ich dich auch noch fragen. Sie hat ja die ganze Zeit bestritten, hast du gesagt, hat sie, auch als das Urteil dann ausgesprochen war, hat sie in irgendeiner Form Reue gezeigt oder noch irgendwas eingestanden?
Nee, sie hat überhaupt, also Reue oder ein Eingeständnis hat man nicht wahrgenommen, im Gegenteil. Also sie ist ja bis zum Ende bei ihrer Geschichte geblieben. Ich würde denken, die vertritt sie auch immer noch genauso, das ist ihre Haltung. Ja, und der Richter hat im Prinzip schon auch deutlich gemacht, das ist vielleicht irgendwie ein anderes Verhalten vor Gericht. Das hätte ihr wesentlich, also es hätte ihr mehr geholfen, ja, wenn sie es eingestanden hätte, vielleicht früh eben genau das auch gezeigt hätte. Ich bedauere, was da passiert ist. Man hätte ja auch, sag mal, als Verteidigungseinlassung auch andere Dinge irgendwie schildern können, ja. Aber so wie sie es gemacht hat, dieser frontale Angriff auf das Opfer, auf denjenigen, der ein ganz anderes Bild hinterlässt als sie, ja. Das war alles nicht besonders Also geschickt ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dieses Verhalten, das schien auch ihre Verteidigerin durchaus nicht gerade glücklich zu machen. Also man
nicht
hat,
zu ihrem Vorteil.
Nee, es war nicht zu ihrem Vorteil. Und es ist natürlich auch für das Opfer und dessen Familie nochmal zusätzlich belastend gewesen. Ne? Also was da dann quasi öffentlich behauptet worden ist, das fängt man ja auch nur bis zu einem gewissen Grad wieder ein. Das hören dann andere, der Saal war immer voll, also es sind immer viele Zuhörer da gewesen, das Interesse an diesem Prozess war ausgesprochen hoch. Ja, dann spricht sich das im Ort rum. Das sind dann mutmaßliche Lügen, die da gestreut werden, die ja doch irgendwie so ein bisschen immer verfangen. Und das macht die Sache dann noch schlimmer auf einer gewissen Ebene. Das hat man gemerkt.
Ja, 12 Jahre Haft. Und 250.000 Euro Schmerzensgeld, dazu wurde sie verurteilt.
Plus die Prozesskosten, ja. Das Haus muss versteigert werden jetzt oder verkauft werden. Also ich sag mal, das Leben, wenn das rechtskräftig wird, diese Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Insofern sprechen wir hier immer das nochmal über eine mutmaßliche Tat und die Feststellungen sind noch nicht in Stein gemeißelt. Aber ja, die wird den Rest ihres Lebens, wenn das so bleibt, daran abzahlen. Geld hat sie nicht, sie ist ja auch hoch verschuldet, beziehungsweise das Paar war hoch verschuldet. Das ist schon, auch wenn das Strafmaß nicht so ist, wie sich das vielleicht mancher gewünscht hat, ist natürlich trotzdem schon ein Wort.
Als Altenpflegerin hat sie gearbeitet, ich weiß gar nicht, ob wir das schon
gesagt
haben.
Ja, sie hat als Altenpflegerin gearbeitet, genau, aber auch seit der Geburt der Kinder nicht mehr, keine Ahnung, wann sie in diesen Beruf jetzt wieder zurückkehren kann, ob das jeder Fall ist. Ich sag mal, wenn das Rechtskraft erlangt, dann ist die Frage, ob man eine solche Person an so einer Stelle arbeiten lassen möchte.
Absolut. Also der Gedanke, dass eine Person, die in der Pflege arbeitet, sich um andere kümmert, dann zu so einer Tat fähig ist, ist ja schon erschreckend genug.
Ja, genau.
Wie geht es denn Frederik und seiner Familie, seinen Kindern, seiner Lebensgefährtin? Was hattest du von dem für einen Eindruck während des Prozesses und dann auch nach dem Prozess? Und vielleicht weißt du ja auch, wie es ihm heute geht.
Also ich habe seit dem Urteil nicht, ich stand in Kontakt mit seiner Familie, mit seiner Lebensgefährtin und auch deren Schwester vor dem Prozess und auch während des Prozesses. Aber seitdem habe ich die ehrlich gesagt in Ruhe gelassen, weil ich glaube, die haben genug zu verarbeiten und brauchen jetzt nicht noch da Presseanfragen dazwischen. Es gab ja zwischendurch eine Spendenaktion, die hatte die Schwester seiner neuen Lebensgefährtin eingerichtet, weil einfach da irrsinnig viele Kosten aufgelaufen sind, weil dann man rutscht ja ins Krankengeld und er ist dann quasi der Hauptverdiener ja ursprünglich mal gewesen. Also das war alles eine sehr schwierige und belastende Situation auch auf der finanziellen Ebene. Da ist relativ viel zusammengekommen. Das waren dann nach einigen Wochen schon über 30.000 Euro an Spenden, die da zusammenkamen. Also da war schon Unterstützung da, das hat man gemerkt, und es ist auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, da hat jetzt jemand seinen Lebensmut völlig verloren, sondern er kämpfte schon darum, irgendwie um jetzt in dieser gänzlich anderen Rolle mit all den Belastungen, die da waren, klarzukommen und zurechtzukommen, aber man hat schon gemerkt, wie schwer das war, wie schwer das ist, wahrscheinlich auch immer noch. In dieser gänzlich neuen Lebenssituation. Die beiden Kinder sind jetzt bei ihm und seiner Partnerin gewesen. Wie sich das alles seitdem entwickelt hat, das weiß ich nicht ganz genau. Aber ja, da so viel Anstand muss man am Ende haben, die jetzt erstmal sein zu lassen. Und auch wenn es vielleicht interessant ist aus dem Blick der Öffentlichkeit heraus, aber vielleicht zu gegebener Zeit frage ich da über den Anwalt nochmal nach.
Nein, absolut. Was ist dir im Kopf geblieben nach diesem Fall, nach diesem Prozess? Ist irgendetwas, was sich bei dir eingebrannt hat, was dich nicht losgelassen hat? Was hat das mit dir gemacht?
Also das Bild, was ich tatsächlich nicht vergessen werde so schnell, ist der Tag, an dem Frederik vor der Gericht ausgesagt hat. Also das erste Mal. Es gab noch ein zweites, kurzes Mal. Das war anders, aber dieser erste Auftritt, ich kannte ihn vorher jetzt von Fotos und hatte ja im Vorfeld auch schon berichtet und auch über die Spendenaktion, aber also zu sehen, wie da dieser gebeugte Mann von Anfang 30 in den Saal geführt wird, wie er da auch so zusammengesunken saß und wie er fast schon Angst zu haben schien vor der Angeklagten, vor seiner noch Ehefrau. Das hat sich bei mir doch irgendwie eingebrannt. Also das ist was, was andere auch geschildert haben, dass diese Beziehung also schon ein Ungleichgewicht gehabt haben soll in der Schlagseite, aber eher mit ihr als stärkerer und dominanter Person. Und das hat sich in dieser Situation vor Gericht auch widergespiegelt. Und gleichzeitig saß sie da auf der anderen Seite, hat ihn die meiste Zeit keines Blickes gewürdigt, hat auch nicht groß was von Bedauern irgendwie geäußert darüber, wie es ihm jetzt geht, selbst wenn das jetzt rein theoretisch ein Unfall gewesen wäre, ja, hätte man da ja auch zum Ausdruck bringen können, wie sehr ihm das leid tut. Ne? Das ist zwar so als Satz mal am Rande gefallen, aber im Grunde hat man das Gefühl gehabt, das interessiert sie gar nicht groß. Sie interessierte sich eher für sich selber. So ist das rübergekommen für das Bild, was sie hinterlässt. Sie hat dann ja im Prozess auch noch nachgereicht, Tagebucheinträge ganz lange, die sie geschrieben haben will, angeblich alle schon älter, auch um ein bisschen ihre Geschichte, ihre Version der Geschichte zu stützen. Und das wirkte alles ein bisschen wie der Versuch, ja, die eigene Agenda jetzt nochmal irgendwie zu unterfüttern, aber eben auf so eine Art und Weise, die eher dem entspricht, was die Staatsanwaltschaft dazu gesagt hat, nämlich durchtrieben, vielleicht hinterlistig. Das ist eine Vermutung, aber den Eindruck hat's gemacht. Und man hatte da diese Frau, die irgendwie, möchte nicht sagen eiskalt wirkte, aber so ein bisschen konnte man schon das Gefühl haben.
Ja, ein sehr, sehr krasser Fall und ein ungewöhnlicher Fall, weil sonst, das hattest du ja auch geschrieben, das wurde, glaube ich, auch im Prozess ja gesagt, normalerweise kennt man das, solche Fälle eher mit den Männern als Täter.
Ist eher dann der versuchte Femizid, ja.
Genau. Und vielleicht auch irgendwie mit dem Hintergedanken, die andere Person entweder natürlich zu töten oder auch zu entstellen, weil die Säure zeichnet einen natürlich auch fürs restliche Leben.
Ja, aber also das könnte man ja auch noch unterstellen, ne? Also das wäre ja zum Beispiel auch eine Geschichte gewesen, eine Geschichte in Anführungszeichen, die sie hätte erzählen können. Mhm. Aber also es ist schon so gewesen, dass die Richter ganz klar festgestellt haben, sie hatte die Absicht zu töten. Ne? Sie hatte die Absicht zu töten und deswegen ist es ja auch als versuchter Mord ausgeurteilt worden. Nur das Motiv war eben aus deren Sicht nicht wirklich klar. War es jetzt Habgier, war es Enttäuschung über die Trennung, war es vielleicht von beiden was? Das konnte man eben nicht so ganz klar zuordnen. Und sonst hätte sie vermutlich mit einem zweiten Mordmerkmal dann auch die besondere Schwere der Schuld bekommen, eine lebenslange Freiheitsstrafe, und würde, sag mal, nach 20 Jahren oder so wieder rauskommen. Das ist jetzt natürlich anders.
Ja, spekulieren kann man natürlich viel, ne? Auch in welcher Art vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, dass ihr Ex-Mann schon eine neue Lebensgefährtin hat und da vielleicht auch Frust ist wegen der Scheidung. Das kann alles mit reinfließen. 100% werden wir es wahrscheinlich nie wissen. Man kann den Leuten auch nicht in den Kopf gucken.
Nee, das hat man in diesem Prozess sehr gemerkt. Ja. Also, dass man den Leuten nicht in den Kopf gucken kann. Aber ja, man würde es so gerne können, natürlich. Man kann natürlich nur interpretieren, ja. und interpretieren auch, was die Leute tun. Ganz spannend fand ich noch ein Detail am Rande über Vivian, nämlich, dass sie investiert haben soll in ein, das kam dann zufällig eher raus, es gab in den Akten, es wurde vorgetragen, ein Sonderheft Pigalle. Das war nämlich ein Bordell, sie soll das Gebäude angemietet haben in der Bruchstraße, und sie als Altenpflegerin, angeblich gibt es sogar, da gab es einen unterzeichneten Mietvertrag für dieses Haus, und das wollte sie dann, vermieten an Prostituierte, beziehungsweise das war wohl so der Plan, und sie sagte dazu nur, ja, aber das ist doch ein ehrbarer Beruf, kann man doch machen, und das sei über ihren Vater zustande gekommen, den sie als einfachen Busfahrer dargestellt hat, aber offensichtlich mit Kontakten ins Rotlichtmilieu. Das sind dann so Nebenaspekte gewesen, wo man sagte, das macht das Ganze schon auch nochmal wirklich ungewöhnlich. Das hatte am Ende für das Urteil keine große Auswirkung, aber das sind so Schlaglichter gewesen am Rande, wo man sich dann schon so ein bisschen die Augen rieb und dachte, kommt jetzt auch nicht jeden Tag vor.
Nee. Danke dir, Erik, dass du den Fall erzählt hast. Ihr könnt natürlich auch alle Artikel von Erik zu dem ganzen Prozess nochmal nachlesen auf braunschweigerzeitung.de. Teilt sehr gerne auch in den Kommentaren, was ihr von dem Fall haltet, was eure Gedanken waren. Danke dir, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Tatort Niedersachsen.
Ja, danke.